Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 92. Folge von Fast and Curious. Im Catch-up sprechen wir heute über Mein Mutti-Game, Frauenfußball und Fast and Curious Circles. Im Deep Dive stellen wir alle unsere Fragen zum Thema präventiver Gesundheit und Langlebigkeit der Ärztin Dr. Simone Koch. Bei Was bewegt uns erzählen wir euch, wie unsere Kinder uns verändert haben und in welchen Situationen wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stellt euch Verena ein spannendes Startup vor und sie hat heute auch das letzte Wort. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ketchup.
Ja, Verena, ich komme gerade vom Schwimmen und habe wieder angefangen zu trainieren. Und ich habe gemerkt, wie unfassbar ich das vermisst habe. Ich war heute das glücklichste Happy Hippo in diesem Pool, den es da gab. Ich war, glaube ich, 2 Monate nicht da. Und die haben, glaube ich, alle gedacht, was hat die heute Morgen gefuttert? Aber ich war einfach so happy, wieder in diesem Wasser zu schwimmen.
Wirklich, ja.
Und, ja, ich habe mich total verliebt in diese Passion. Absolut. Und ich habe irgendwie meine Tochter jetzt so angesteckt, die hat, seitdem sie klein ist, eigentlich schon gesagt, also die kommt aus dem Wasser eigentlich nie mehr raus, ne? Und die sagt schon immer, sie will gern schwimmen. Und jetzt in Berlin gibt's ja viel zu wenig Vereine und Möglichkeiten, überhaupt Sport zu machen für Kinder. Da musst du ja fast deine Kontakte für nutzen, um es zu schaffen, dass dein Kind irgendwo Sport machen darf. Und ich hing jetzt also so 1,5 Jahre, glaube ich, auf so einer Warteliste rum. Und jetzt haben die in der Tat geschrieben und gesagt, wir dürfen zum Probetraining kommen. Und wir sind jetzt diese Woche beim Probetraining für 6-Jährige, musst du dir mal vorstellen. Also die werden quasi geprüft, ob sie da überhaupt schwimmen dürfen dann. Also es ist schon ein bisschen verrückt. Und auf jeden Fall sind wir da diese Woche gewesen. Und das ist richtig schön, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass sie diese Leidenschaft übernommen hat und natürlich so viel besser machen wird als ich, weil sie jetzt mit 6 anfängt.
Weil sie viel früher anfängt. Ja, sehr gut.
Ja, ich bin ganz happy. Also ich habe richtig dieses Schwimmgame jetzt für mich entdeckt und das Mami-Game für mich entdeckt. Und ich muss schon sagen, dass ich da auch ambivalente Gefühle zu habe.
Also, ich wollte gerade sagen, also das Mami-Game, das nehme ich dir ja immer auch noch nicht ab, ne? Also du erzählst das immer, aber wir haben März. Mal gucken. Was ist denn das Mami-Game? Was ist das denn?
Naja, nicht nur, dass ich jetzt ja abhole, wie gesagt, jede zweite Woche, weil Patchwork, sondern ich mache jetzt ja auch so Kochen. Dann hatten jetzt alle Magen-Darm in meiner Familie, außer ich. Das heißt, ich habe nachts bei dem Eimer mitgehangen. Dann habe ich irgendwie alles sauber gemacht. Dann habe ich gekocht, dann habe ich alle versorgt. Dann bin ich rumgefahren, organisiert, Hausaufgaben mache ich und so. Ich mache jetzt wirklich alles. Zu Ende März, Verena, geht sogar unsere Au-pair. Das heißt, wir haben dann keinerlei Hilfe mehr und ich, auch ich gar keinen Vollweg.
Aber irgendwie nicht sicher, ob das für die Menschheit so eine gute Idee ist.
Ich weiß es auch nicht, weil heute war ich richtig grumpy. Genau bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich wirklich richtig so wieder so Panik bekommen, wie ich die früher hatte, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe meine Arbeit nicht. Und dann kommt so wirklich richtig so eine Art Panik und ich werde richtig bissig und ich werde so ein bisschen
Ich kenne das. Ich habe das eben gemerkt im Vorgespräch. Da bist du dann so ganz kurz angebunden, aber so pseudo-happy. So, hallo, ja, cool, schön, machen wir gleich. Mhm. Jetzt mal hier rein in die Themen und so. Und dann, ich kenne es genau, diesen Zustand, dass ich dann so denke, komm, einfach Kopf runternehmen, weiter lächeln, wird
es
schon irgendwie
werden. Ich versuche dann zumindest meine schlechte Laune nicht auf andere zu übertragen. Und ich muss sagen, wenn ich das dann so mache, das funktioniert auch, weißt du? Also wenn dann die andere Person darauf reagiert wie du, dann ist man auch irgendwann wieder drin und dann hast du es, also dann ist es auch wieder gut. Aber ich habe wirklich, und das hatte ich schon echt lange nicht mehr, dass es wieder sich so zu im Hals anfühlt irgendwie und dass ich so merke, ich werde einfach meinen Arbeitsthemen nicht gerecht, also wirklich gar nicht gerecht gerade. Und jetzt hat auch noch die andere Patchwork-Partei ein kleines Baby, das heißt, auch wenn die Kinder krank sind, dann bleiben die länger bei mir und so, weil natürlich kleines Baby darf nicht angesteckt werden und so weiter. Also das ist auf jeden Fall
Work in progress.
Work in progress und wie du sagst, es ist so ein bisschen Trial and Error und ich guck's mir auch erstmal nochmal an.
Ja, das ist so gut. Das ist gut. Und hab da keine Scheu, dich auch zu korrigieren, ja? Hab da keine Scheu. Also, mir wird schon ganz schwindelig vom Zuhören. Aber gut.
Aber auf jeden Fall jetzt mal, um die andere Seite wieder zu beleuchten, freue ich mich jetzt. Ich hatte ja vorher gar keinen Bock mehr auf Reisen und auf Events und so. Und jetzt finde ich es so toll, dass ich diese Woche wieder zum Event nach Hamburg
kann. Das ist auch garantiert ein bisschen korreliert mit, oh, dann müsste ich ja nicht mehr putzen, nicht mehr kochen, nicht mehr Hausaufgaben machen, nicht mehr, oh, ich möchte wieder auf Events gehen.
Ja. Oh, ich freue mich so krass. Ich habe jetzt, diese Woche bin ich bei Lillet in Hamburg bei so einem Female Finance Panel.
Whiteberry Lillet, ja.
Genau, dann bin ich in, ey, das, wenn die da nicht richtig Geld gezahlt haben für diesen Song, ne? Also ich meine, was hat das diese Marke nach vorne gepusht? Also
total.
Weiß ich ja
mal
nicht, ob das Produktplatzierungen sind oder ob das zufällig ist, dass wirklich die Person einfach Whiteberry Lillet dann irgendwie ganz toll fand.
Nee, ich glaube, das war zufällig.
Ja, krass, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann bin ich in Kreuzlingen und dann im April bin ich in London, in der Türkei und mit dir und ganz vielen anderen Mädels in Madrid. Also ich fange jetzt wieder richtig an und freue mich total, dass jetzt nochmal so ein anderer Schwenk kommt neben dem Mutti-Game.
Und wenn ihr jetzt noch nicht komplett verwirrt seid, wie sie das alles in 12 Stunden kriegt, dann übernehme ich mal. Denn ich bin ja so die Beständige von uns beiden, ja, die einfach immer so in ihrem Slow Pace gelassen durch ihr Leben rattert.
Du bist eine Maschine, Verena. Eine Maschine. Du ratterst da Sachen hinterher. Ich wirklich bei deinem Instagram, ich habe jetzt eine Weile lang aufgehört zu folgen, weil ich neben der Kotzeimer
hast du mir
hängen.
Entfolgt?
Nee, nicht entfolgt. Ach so. Ich habe es mir einfach nicht mehr angeguckt. Ich hing neben diesem Kotzeimer und konnte es mir nicht angucken, weil ich dachte, das ist so fernab von meiner Realität gerade. Aber ich finde es richtig cool.
Nein, ich finde es auch cool und irgendwie macht es Spaß und ich habe die Energie. Aber ich tanke ja auch ab und zu Energie, zum Beispiel morgen. Da fahre ich nämlich für 2 Tage in den Spreewald in ein wunderschönes Wellness-Hotel mit meinen Co-Gründerinnen vom FC Victoria. Wir nennen es Arbeit. Ein Offside mit hoffentlich wenig Arbeit und viel Sauna. Und da sind wir 2 Tage. Und reden auch über Strategie und was wollen wir dann noch alles so bewegen beim FC Victoria, aber genießen halt einfach auch mal, dass wir mal ein bisschen Zeit zusammen haben, denn das kommt auch immer viel zu kurz. Und apropos FC Victoria, da geht's jetzt wieder richtig rund leer. Also wenn ihr dachtet, ich wäre da leise geworden und das wäre irgendwie, hätte einen Hintergrund, dann hatte das allein den Hintergrund, dass Winterpause war. Und jetzt sind wir nämlich wieder in die Rückrunde gestartet, haben schon gleich 2 Siege eingefahren gegen Turbine Potsdam und Türkiyespor und stehen im Halbfinale des Berlin-Pokals. Und Lea, das wird jetzt dich besonders freuen als Marketingmaschine, wir haben ein Maskottchen. Ein Maskottchen, was durchs Stadion läuft. Vicky,
was
die Löwin.
Was für ein Tier ist das?
Die Löwin.
Ui, das finde ich passt ja. Gut.
Oder? Ja, und ja, Vicky cool. Nimmt jetzt alle in den Arm und high-fived und freut sich. Und ich habe mich auch schon beworben. Ich möchte auch mal Vicky sein und da drin stecken.
Ich
in diesem
auch.
Kostüm.
Oh, ich möchte das auch machen. Das ist ja so großartig. Du kriegst die ganze Zeit so happy Gesichter und Hugs und
herrlich,
alles.
Musst auch mit keinem reden während des Spiels. Kannst du einfach am Spielfeld ranstehen, dir voll da irgendwie einen abfreuen und es quasselt dich keiner zu und du darfst auch nicht sprechen. Das habe ich auch gelernt. Maskottchen dürfen nicht reden, ja, die dürfen nur high-fiven und so. Also, das ist mega. Ich werde das, glaube ich, jede Woche jetzt anziehen. Und der Knaller ist am 24. März gegen Union. Also, wer da nicht kommt, ist selber schuld. Ja? Heimspiel bei uns im Stadion gegen Union Berlin.
Ui.
Ja, also schauen wir mal. Wird nicht ganz einfach, sage ich dazu. Wahrscheinlich stecke ich da im Vicky die Löwin-Kostüm, damit ich meine Emotionen nicht der Außenwelt zeigen muss. Aber wird mega. Da müsst ihr also alle kommen. Aber vorher mache ich natürlich auch wieder hier auf große, weite Welt und Hauptstadtpolitik. Denn heute Abend kommt der Justizminister Marco Buschmann und ich interviewe ihn in einer großen Startup-Verband Town Hall zu Themen wie Digitalisierung, Entbürokratisierung, Startup in a day, ja, wie kann man jetzt endlich mal in diesem Land ein Unternehmen in einem Tag gründen? Und ja, da bin ich gespannt, ob das so der Grundstein für eine Talkshow-Karriere in Zukunft sein könnte.
Na, das wäre ja ultra spannend und ich finde es auch, sag mal, jetzt kommt wirklich jeder, oder? Also wenn du jetzt anfragst, müssen die Politiker das auch ernst nehmen.
Ja,
weil,
die können nicht
weil
mehr
das so ja sagen. Wirklich eine Relevanz hat. Das ist großartig.
Ja, nee, ich finde, das macht richtig einladen. Spaß. Ja, jetzt können wir sie alle einladen. Also konnten wir vorher auch schon, aber jetzt kann ich halt auch alle mit einladen.
Ja, genau.
Und insofern ist da viel los in meinem Leben. Dann am Donnerstag geht's ab nach Bielefeld. Da bin ich eigentlich, weil wir Gesellschafterversammlung unseres Familienunternehmens haben. Aber das verbinde ich damit, dass am Donnerstagabend ein Fast and Curious Circle in Bielefeld stattfindet. Und das sind ja...
Ach.
Diese wunderschönen Ableger, die im ganzen Land und ehrlich gesagt in ganz Europa entstanden sind, völlig ehrenamtlich organisiert von treuen HörerInnen unseres Podcasts. Und Donnerstagabend ist zufällig Bielefeld und ich glaube, da kommen irgendwie 140 Leute oder so und ich crashe da mitten rein. Freue ich mich jetzt schon.
Oh, ist ja ein Traum. Das ist ja eine mega coole Überraschung. Und vielleicht nochmal hier an alle, weil jetzt natürlich jeder denkt, wie komme ich denn zu diesen Circles?
Ja.
Die findet ihr nämlich alle bei fastandcurious.berlin. Und da haben wir, ich gucke gerade selber, aber irgendwo steht da auf jeden Fall Circles. Und dann findet ihr wirklich komplett alle Circles, die es in Europa gibt. Und meistens habt ihr dann da LinkedIn-Gruppen, wo ihr einfach beitreten könnt. Und dann seht ihr genau, welche Termine von wem wann stattfinden. Und genau wie Verena gesagt hat, alles ehrenamtlich, keiner verdient damit Geld. Also das ist wirklich...
Richtig cool.
Das ist echt
richtig
schön.
Cool.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende. Deep Dive. Heute sprechen wir über präventive Medizin und Gesundheit und das führt natürlich auch zu einem längeren Leben. Und ganz oft wird das jetzt so ein bisschen zusammengemixt mit Longevity. Aber wir wollen hier einmal darauf aufmerksam machen, dass wir nicht nur über Longevity-Hacks sprechen, also auch in dieser Folge, sondern wir sprechen auch über Nahrungsergänzungsmittel, Prävention und so weiter. Jetzt sagen andere, das sind auch alles Longevity-Hacks, aber wie auch immer machen wir dieses ganze breite Gesundheitsspektrum auf, wie wir lange leben und gesund leben können. Und da fangen wir erstmal an mit den Fakten und den Begriff Longevity etwas zu erklären. Denn der beschreibt die Fähigkeit, ein langes Leben über das Durchschnittsalter hinauszuführen, laut dem Max-Planck-Institut. Und diese Branche ist auch schon richtig schwer, also die ist richtig wertvoll geworden, denn sie wird heute schon auf 26,5 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2026 33 Milliarden Dollar erreichen. Und es gibt über 50.000 Unternehmen und mehr als 10.000 Investoren und 1.000 Forschungs- und Entwicklungszentren, die sozusagen in dieser Branche agieren und darin beteiligt sind.
Und laut Business Insider ist auch noch spannend, dass die Nahrungsergänzungsmittelbranche da ja auch noch dazukommt sozusagen. Das ist ein weltweit boomendes Geschäft mit einem Umsatz von etwa 170 Milliarden US-Dollar. Da sind natürlich vor allen Dingen solche Nahrungsergänzungsmittel wie der NMN-Booster, den wir ja hier auch schon im Podcast vorgestellt haben, beim Thema Steigerung der Langlebigkeit sehr beliebt. So, und über all diese Themen wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Dr. Simone Koch ist Ärztin im Bereich Ernährungs- und funktionelle Medizin und Inhaberin von 2 Privatpraxen in Berlin und Leipzig. Ihr Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Behandlung des Menschen, einer engen persönlichen Betreuung und einer umfangreichen Diagnostik mit Schwerpunkt auf Autoimmunerkrankungen. Ihre Behandlungsmethoden werden individuell auf die einzelnen Patienten zugeschnitten und umfassen auch Therapien mit Infrarot, Eisbaden und vielen weiteren Möglichkeiten. Gleichzeitig ist Simone Koch als Autorin und Speakerin tätig. Sie teilt ihr Expertinnenwissen in den sozialen Medien und hat seit 2019 5 Bücher veröffentlicht. Ja, und deswegen, liebe Simone, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich ganz doll. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Das musst du überhaupt nicht sein. Ich war aufgeregt, als ich das erste Mal bei dir einen Termin hatte als Patientin, weil ich dachte, oha, bin ich überhaupt schon belesen genug, um die richtigen Fragen zu stellen? Weil bei Patientin denkt man ja automatisch, dass man kommt, wenn man krank ist. Aber bei dir ist ja das Gegenteil der Fall gewesen, zumindest bei mir. Denn ich will nicht krank werden. Deswegen war ich da. Ich habe mich sozusagen gefragt, wo kann ich vorsorgen? Welche Krankheiten kann ich vermeiden? Und deswegen mal als Einstieg, wird Prävention jetzt endlich wichtiger? Also wird aus unserem Krankensystem sozusagen ein Gesundheitssystem oder bin ich noch ein Einzelfall?
Ich fürchte noch, bist du ein Einzelfall oder zumindest einer von wenigen oder eine von wenigen. Aber ich glaube, es wird immer mehr. Also die Longevity-Bewegung kriegt ja gerade tierisch Aufschwung. Und ja. Das ist ein bisschen witzig, weil ich vor 2 Jahren ja schon so damit angefangen habe, 2,5 Jahren und dann versucht habe, Leute dazu zu kriegen, sich dafür zu interessieren. Und alle waren so, was soll das denn sein? Und ich habe damals halt schon gesagt, glaubt mir, das wird kommen. Ja, jetzt kommt's und jetzt poppen überall da Experten aus dem Boden. Und das freut mich persönlich aber total. Also ich denke, es kriegt massiv Aufschwung jetzt. Aber noch ist Prävention doch eher ein Einzelfall und das System ist leider noch gar nicht auf Prävention ausgelegt.
Nee, leider überhaupt nicht. Und ich finde, also ich habe mich natürlich jetzt mit dir befasst. Ich bin keine Patientin bei dir, noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Aber was ich total spannend fand, ist, dass du auch so mit Methoden wie Infrarot oder Eisbaden oder so arbeitest. Und ja, aus meiner Erfahrung, sage ich mal, ist das nicht so in dem klassischen Repertoire der niedergelassenen Allgemeinärzte verfügbar. Das habe ich bisher noch nie empfohlen bekommen, ja. sondern da geht es dann doch eher um irgendwie die und die Tablette kannst du nehmen und so weiter. Und selbst Ernährung wird ganz oft nicht angesprochen. Das heißt, wie bist du denn so auf diesen Weg gekommen und was würdest du sagen, unterscheidet dich von, ja, von so klassischen Ärzten mit so klassischen Herangehensweisen, die nicht so sehr präventiv arbeiten?
Mich hat das schon immer total interessiert. Also Ernährung hat mich schon immer wahnsinnig interessiert und auch so ein bisschen alternative Wege. Ich habe schon im Studium, also wir konnten Ernährungsmedizin mit belegen. Das habe ich da schon gemacht. Habe dann zum Ende meiner Gynzeit den Ernährungsmediziner gemacht. Es hat mich einfach schon immer total interessiert, habe da viel drüber gelesen und auch so alternative Heilmethoden. Alternative, das mag ich eigentlich immer so als Begriff nicht, aber so in dem Bereich fand ich immer schon spannend. Mhm. Und ich hatte nach der Geburt meines ersten Kindes hatte ich eine postpartale Thyroiditis. Das ist die nach der Geburt auftretende Form der Hashimoto-Thyroiditis. Und da hatte ich das erste Mal dann massiv Probleme selber und dann habe ich angefangen, ganz, ganz viel zu lesen und mich eben damit zu befassen, weil klassisch in der Schulmedizin bekommt man dann Medikamente und dann wird gesagt, ja, also sie haben halt was mit der Schilddrüse, wir behandeln die Schilddrüse, beziehungsweise eigentlich nicht mal das, wir geben von außen neue Schilddrüsenhormone dazu und wir warten darauf, bis die Schilddrüse vollständig kaputt ist, leben sie damit. Und das fand ich sehr unbefriedigend. Ich wollte sehr ungern meine ganze Schilddrüse verlieren. Und ich wollte eigentlich auch sehr ungern, dass es so bleibt, weil ich hatte im ersten Schub, also nach der Geburt von meinem Großen, ging es mir furchtbar schlecht. Ich hatte totale Schlaflosigkeit, konnte gar nicht mehr schlafen, nur noch so 1 bis 2 Stunden pro Nacht, hatte massiven Haarausfall, habe massiv an Gewicht verloren, weil ich eine ganz starke Schilddrüsenüberfunktion hatte. Das hat aber erstmal ewig gedauert, bis das irgendwer diagnostiziert hat, weil mir alle einreden wollten, ich hätte eine postpartale Depression, also eine nach der Geburt auftretende Depression. Und das Ganze fand ich so deprimierend und so schrecklich, weil ich war halt bei allen möglichen Kollegen und das ging bis dahin, dass mir jemand geraten hat, ich solle doch mal 5 Wochen alleine an die Ostsee fahren und mich entspannen. Wo ich gesagt habe, haben Sie zugehört? Ich habe hier einen 2 Wochen alten Säugling. Also es war wirklich unglaublich, also auch unglaublich im Maße der Inkompetenz, die mir da zum Teil begegnet ist. Und dann habe ich mir am Ende selber Blut abgenommen, habe dann die Thyroiditis festgestellt und habe dann angefangen, das ist auch so ein bisschen mein Charakter, mich da ganz, ganz intensiv zu belesen in alle Richtungen und rauszufinden, was kann man noch alles machen. Long story short, über die Jahre habe ich es geschafft, also ich lebe ohne die Einnahme von Schilddrüsenhormonen, ich habe keine Antikörper mehr und bin jetzt seit fast 7 Jahren in Remission. Remission bedeutet, bei einer Autoimmunerkrankung man hat keine Symptome und hat halt auch kein Anzeichen dafür, dass man noch krank ist. Und ja, so bin ich da hingekommen und dann kamen immer mehr Leute zu mir, die von irgendwem gehört haben, die Gynäkologin da, die kennt sich aus mit dieser Art von Erkrankung. Und dann waren irgendwann meine Chefs, weil damals war ich noch angestellte Ärztin, krass genervt, dass super viele Leute zu mir kamen, um mit mir zu reden, weil das ist ja nicht das, was ein Gynäkologe tun sollte, um gut bezahlt zu werden. Und daraus entstand dann irgendwann die Idee, mich mit eigener Praxis selbstständig zu machen. Aber so ist die Geschichte dahinter.
Ja, und das ist so spannend, weil das ist ja genau dieses, wir haben halt einfach die Antworten so der Vergangenheit und trauen den Sachen der Zukunft noch nicht so. Und das passt, glaube ich, auch gut zu diesem Thema Longevity, weil das sicherlich auch von ganz vielen noch so ein bisschen in diese, mal abwarten Richtung geschoben wird. Und da ist auch viel Huibu dabei und so. Deswegen vielleicht mal zur Entmystifizierung heute beitragen. Also es kommen ja lustigerweise am Anfang immer, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, als erstes ganz viele Fragen zu Supplements. Aus was soll ich denn jetzt alles nehmen? Und von dir habe ich gelernt, die Supplements kommen eigentlich im Gedankengang erst ganz hinten. Wenn ich schon alles andere gemacht habe, dann kann ich mit Supplements noch die letzten 5% rausholen. Ist das so? Gilt das für jeden? Oder sagst du, nee, Supplements können eine Magie entfalten. Sie müssen halt natürlich auch zu dir passen und du musst auf sie eingestellt sein.
Also es kommt natürlich total drauf an, also sagen wir mal, was ja nicht so selten ist, jemand hat einen schweren Eisenmangel oder jemand hat irgendeine genetische Operation, die dazu geführt hat, dass er über die Jahre einen krassen Mangel von X eingesammelt hat. Wenn ich den dann medizinisch auffülle und in dem Fall ist es dann eigentlich auch kein Supplement mehr, also kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein Therapeutikum. Also wenn jemand zu mir kommt und bekommt eine Eiseninfusion mit 100 Milligramm, 200 Milligramm, 300 Milligramm Eisen, das hat nichts mehr mit Nahrungsergänzung zu tun, ja. Das ist Therapie. Und in diesem Fall kann es eben schon sein, je nachdem, wie schlimm das vorher war, dass es wirklich, ja, mirakulös ist, dass man gestern noch ist man todmüde und völlig fertig und 4 Eiseninfusionen später denkt man, wow, so gut ging es mir noch nie. Also das kann schon einiges bringen, aber wenn es um wirklich die Nahrungsergänzung geht, dann würde ich sagen, sollte eigentlich als erstes immer der Lebensstil angeguckt werden und geguckt werden, was kann ich denn alles tun, um meine Gesamtgesundheit zu verbessern. Und dann sind die Supplements und die Nahrungsergänzungsmittel am Ende das Add-on obendrauf. Und zum Lebensstil gehört natürlich auch eine gesunde Ernährung, die abgestimmt ist optimalerweise auf das, was ich persönlich brauche. Und das ist aus meiner Sicht auch das, wo das stark hingehen sollte und jetzt ja auch geht aktuell durch AI, durch bestimmte Bewegungen in diesem Bereich der Medizin, dass die einzelnen Konzepte individuell auf den einzelnen Menschen abgestimmt werden, weil wir haben alle ganz unterschiedliche genetische Voraussetzungen und auch ein ganz unterschiedliches Leben. Und es nützt halt nichts, wenn man da so ein Gießkannenprinzip versucht. Das funktioniert nicht.
Und jetzt mal apropos individuell abstimmen. Da ist es ja jetzt so, dass es viele Companies gibt, wo man jetzt zum Beispiel diese Bluttests machen kann, ja, und sich die auch einfach nach Hause schicken lassen kann. Kann man selber sogar machen, teilweise wegschicken. Auch bei Allgemeinärzten kann man sagen, Mensch, ich will einfach mal ein großes Blutbild machen. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch mal eine Weile lang, weil ich immer wieder krank wurde, so Vitamininfusionen gemacht. So 6 Wochen, einmal die Woche, richtige Vitamininfusion. Wie oft sollte man eigentlich sein Blut testen? Weil ich finde sozusagen dieses individuell Abgestimmte macht ja total Sinn. Jetzt kann ich ja nicht in meinen Körper reingucken, außer wenn ich mir mein Blut angucke oder so. Also das heißt, macht das denn Sinn, dass du sagen würdest, einmal im Jahr sollte man eigentlich so einen Bluttest machen, um zu schauen, ob da irgendwie alles gut passt? Und ist eigentlich eine andere Frage, aber ich packe sie jetzt hier noch rein. Macht es Sinn, solche Vitamininfusionen dann ab und zu machen, um so vielleicht auch nach Krankheiten so das Gefühl zu haben, du hast vorhin von Eisenspeicher gesprochen, diesen Vitaminspeicher irgendwie wieder richtig aufzuladen?
Ich fange mal mit der ersten Frage an. Also so Blutuntersuchungen machen absolut Sinn, wie du richtig gesagt hast, sonst ist das mit der Individualisierung ein bisschen schwierig, wenn man halt gar nicht weiß, worauf man individualisieren soll. Ich bin ein großer Freund davon, zu starten, damit sich erstmal mal die Genetik anzugucken, weil es kann halt sein, man hat einen erhöhten Bedarf an bestimmten Nährstoffen, der für immer so bleiben wird. Also weil, da komme ich gleich noch zu so ein bisschen, aber diese Idee, man könne etwas auffüllen, ist oft nicht gegeben. Also man könne einen Speicher anlegen. Viele haben so die Idee, wir können da irgendwas speichern, tatsächlich so ziemlich der einzige Stoff oder die wenige Stoffe können überhaupt gespeichert werden. Und zum Beispiel bei den Vitaminen können wir eigentlich nur B12 speichern. Alle anderen Vitamine können wir nicht speichern. Und deswegen ist auch immer die Frage, wenn du da halt dann wöchentlich hingehst und du aber eigentlich nach der ersten Infusion schon voll aufgefüllt bist und du nicht dauerhaft einen erhöhten Bedarf hast. In der Erkrankung hat man einen erhöhten Bedarf und es kann halt auch sein, dass man danach dann Mangel hat. Aber dann ist man eigentlich nach der ersten Infusion wahrscheinlich voll aufgefüllt. Und dann ist die Frage, bringt eine zweite, dritte was? Wahrscheinlich nicht. Wenn du aber sowieso immer einen erhöhten Bedarf an B-Vitaminen hast und an bestimmten Nährstoffen hast, weil du bestimmte genetische Veränderungen hast, die manche andere Menschen nicht haben, dann macht es natürlich total Sinn, da regelmäßig hinzugehen.
Und sag mal, Simone, wie würde man das rausfinden?
Durch DNA-Tests.
Genau, durch einen DNA-Test.
Wow,
ja.
Das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja, irre. Weil ich habe jetzt wirklich ganz oft mein Blut testen lassen, aber ich habe noch nie, ich wusste gar nicht, dass man meine DNA ehrlicherweise testen könnte.
Also deswegen versuche ich das so aufzubauen, dass man so, also ich sehe das so als so ein Pyramidenmodell, dass man sagt, okay, was ist denn meine Bauanleitung? Und dass man dann guckt, was wurde denn gebaut? Und dann guckt, was kann ich machen, um das Gebäude zu optimieren und die Wände quasi zu verstärken und das Ganze noch ein paar Erker anzubauen und ein bisschen Deko zu machen und so weiter. Also das wäre so, wie ich das beschreiben würde.
Mhm. Und wenn man sich jetzt genau dieses Gesamtgebilde anguckt und sagt, wie bleibt das jetzt möglichst lange gesund? Dann hast du ja die Zutaten, Ernährung, Sport, Supplements, wie gerade beschrieben. Aber in welcher Reihenfolge oder Wichtigkeit würdest du die anordnen? Also wenn man jetzt gar nicht Longevity begreift, als ich will 120 werden, sondern ich will gesund alt werden. Wo sagst du, legst du den Schwerpunkt, wenn du jemanden vor dir hast, der hat jetzt einen DNA-Test gemacht, du hast den irgendwie ein bisschen verstanden, wie geht dann weiter?
Ich würde sagen, Schritt 1 ist bei mir ist immer Schlaf. Also und Schlaf ist auch das, wo die meisten irgendwie dran rumsparen. Also ich habe ja Medizin studiert und bei uns hat man immer gesagt, schlafen kann man, wenn man tot ist. Und also Ärzte schlafen im Allgemeinen ziemlich wenig aus verschiedenen Gründen, weil sie halt viel arbeiten und Nachtdienste machen müssen und so weiter. Also Schlaf ist so das Erste und ich habe auch immer mal wieder Patienten, die wirklich der Meinung sind, 4 bis 5 Stunden pro Nacht Schlaf seien ausreichend. Und dass man sich halt eben erstmal das anguckt, wie viel versuche ich überhaupt willentlich zu schlafen? Ist das vielleicht weit weit optimierungsfähig, weil bereits nach 10 Tagen, in denen wir viel zu wenig schlafen, merken wir das nicht mehr und merken halt höchstens, wir sind vielleicht ein bisschen erschöpft und nicht mehr so hundertprozentig leistungsfähig, aber müde fühlt man sich dann nicht mehr und dann ist es schwer, das in Zusammenhang zu bringen. Und zum Beispiel, wer dauerhaft zu wenig schläft, hat, was Lea Sophie eben schon gesagt hat, einfach ein schlechtes Blutbild. Also selbst das klassische Blutbild, wo Blutzellen untersucht werden, die werden super schlecht, wenn man dauerhaft zu wenig schläft. Dann hat man plötzlich das Blutbild von einem alten Menschen. Also das ist so das, wo man als erstes rangehen kann.
Und zu wenig sind sozusagen unter 7,5 Stunden oder was?
Das ist total unterschiedlich. Mhm. Also das, wie viel Schlaf man tatsächlich wirklich braucht, ist auch wieder sehr, sehr individuell. Und da gibt es verschiedene Tools, also die man nutzen kann, um rauszufinden, schlafe ich wirklich genug? Bin ich wirklich erholt? REM- und Tiefschlaf zum Beispiel sollten gleich lang sein. Wenn wir nicht ausreichend schlafen, dann ist der REM-Schlaf kürzer als der Tiefschlaf. Und das ist halt was, was man messen kann. Die Tools sind unterschiedlich gut. Also da muss man halt auch immer so ein bisschen gucken, ob das wirklich hinhaut. Aber das ist so das Erste. Aber man kann ganz sicher schon sagen, außer man ist einer der ganz, ganz, ganz seltenen Träger einer genetischen Veränderung, die wirklich dazu führt, dass man mit ganz wenig Schlaf auskommt. Gibt es, ist aber wirklich nicht oft, wird total überschätzt, wie häufig sowas vorkommt. Braucht man definitiv mehr als 5 bis 6 Stunden Schlaf. Also dass man wirklich mit 6 Stunden auskommt, ist schon selten. Mit 5 kommt niemand aus. Also das ist immer
zu wenig. Und was wäre das Zweite? Also jetzt finde ich es erstmal krass, dass du sagst, als erstes Schlaf. Weil das ist, glaube ich, das eine, wo ich bei all den Hacks, die ich mache, ist das eine, was ich nicht gut mache. Also das ist bei mir ganz das sehr unten gut. Auf der Liste.
Ja, ich mache das sehr gut.
Verena ist wirklich so ein Schlafmonster. Auch wenn wir zusammen irgendwo unterwegs sind, wirklich, die legt sich hin, macht die Augen zu, wie ein Stein schläft die ein und dann wacht die genau so wieder auf. Und ich gucke sie noch ewig an, überlege mir, was der Tag war, gehe 500 Mal auf Toilette und so weiter, drehe mich 30 Mal im Kreis in der Nacht und echt, das ist so Wahnsinn. Aber ich hätte nämlich auf jeden Fall gedacht, dass das Erste, was du sagen würdest, wäre Ernährung.
Nee, ich würde Schlaf dem auf jeden Fall voraussetzen. Also ich glaube, wenn du dich top ernährst und da wirklich alles tust, was möglich ist, aber du schläfst jede Nacht zu wenig und schläfst halt wirklich, also deutlich zu wenig, dann wird dir das alles nichts nutzen. Also dann kannst du dich so gesund ernähren, wie du willst, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich davon krank werden.
Und wäre aber das Top 2 dann zumindest Ernährung?
Ja, Ernährung wäre ja. Top 2, Top 3 wäre dann Sport. Also ich würde Ernährung fast gleichwertig setzen mit Sport. Also Sport ist tatsächlich, wenn wir uns Studien angucken, der Longevity-Faktor, der am besten bewiesen ist. Also es ist am besten bewiesen, dass die Lebensdauer steigt und die Gesundheitsdauer, also dass man keine Krankheiten entwickelt, mit der Muskelstärke. Also nicht mit der Muskelmasse, sondern mit der Muskelstärke. Das korreliert auch mit der Muskelmasse. Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass die Menschen, die mehr Muskelmasse haben, meistens auch stärker sind. Mhm. Dafür gibt es jetzt dann ganz viele verschiedene Gründe, warum das so ist. Aber auf jeden Fall wissen wir, wer stärker ist, lebt länger und lebt gesünder. Sport spielt also eine ganz, ganz große Rolle und vor allen Dingen Kraftsport auf der einen Seite und auf der anderen Seite sogenanntes Zone-2-Training. Das ist halt Sport, wo man so Cardio macht, dass man auch wirklich aus der Puste kommt und dabei eben nicht mehr reden kann oder so und das optimalerweise 2x die Woche 30 Minuten. Ich habe vor 2-3 Tagen ein Interview gegeben und da hat er mir erzählt, er hat gerade gelesen, irgendwie 56% der Deutschen geben in einer aktuellen Umfrage an, sie machen gar keinen Sport. Deswegen sage ich immer, wer irgendwie erstmal dann schon mal anfängt mit 20 Minuten pro Woche oder so, go for it, genau, besser als nichts.
Krass, aber das erklärt auch diesen Rutsch zu Krafttraining, oder? In der letzten Zeit.
Ich glaube schon, ja. Also es ist schon studienbasiert, wissenschaftlich untermauert, warum es so einen starken Push in die Richtung gibt. Wobei, also da muss ich mir krass selber an die eigene Nase fassen, ich mag kein Cardio. Und ich mache halt super regelmäßig Krafttraining, aber ich vernachlässige den anderen Teil. Also das mit dem Zone-2-Training, das ist auch super wichtig. Also ich habe mich letztes Jahr durchchecken lassen in so einer Longevity-Klinik und habe das halt alles untersuchen lassen. Und das war auch der einzige Punkt, der bei mir nicht exzellent war. Und da sollte ich dran arbeiten. Weiß ich jetzt auch, habe ich seitdem trotzdem
nicht gemacht.
Kannst mal
mit mir zu Barry's gehen, wenn du willst. Ja? Ich habe da auch einen Code für dich. Ja? Kannst du mal ein bisschen High Intensity mit mir machen.
Wenn ich ein bisschen anstrenge, oh Gott, da werde ich dann halb sterben wahrscheinlich.
Sehr gut. Aber wo wir gerade so bei Ernährung und Food as a Medicine sind, heutzutage ist ja fast alles ein Superfood. Ja? Also Goji-Bären und und Chiasamen und einfach alles, Avocado, alles in Superfoods, bis dann irgendwann jemand kommt und sagt, nee, ist doch eigentlich gar nicht so wichtig und so. Was sind denn jetzt so, wir haben ja hier bei Fast nur begrenzt viel Zeit, deswegen müssen wir so ein bisschen direkt ans Eingemachte, aber was sind so drei Superfoods, wo du sagst, wenn du die ernährungsmäßig zu dir nimmst, dann hast du schon mal viel richtig gemacht, weil da einfach so viel drin ist, da erschlägt man dann irgendwie gleich Supplements und andere Sachen auf einen Schlag.
Ja, ist natürlich schwierig, weil wir da jetzt ja wieder, da muss man gibt es eine Kollision zwischen dem, was manche als ethisch betrachten und dem, was tatsächlich so ist. Superfood number one ist Leber. Es gibt nichts, was man essen kann, was so viele Nährstoffe hat wie Leber. Mögen wir Leber? Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Ich musste sie meine ganze Kindheit immer jeden Freitag essen, weil sie da irgendwie frisch vom Markt kam. Ja. Ich habe sie jetzt nicht so gerne gegessen.
Aber ich mache es aus ethischen Gesichtspunkten nicht.
Ja, also ich mag sie gar nicht. Ich tue mich mit Leber einfach wirklich wahnsinnig schwer. In der Paleo-Hochphase gab es so ein Quartett, wo man halt dann mit Nährstoffen gewinnen konnte und Leber gewann immer. Also wenn man die Leberkarte hat.
Bei der Ferrari.
Bei der Ferrari, genau. Das war der Ferrari. Und ist da super. Für ganz viele Sachen grünes Blattgemüse. Je grüner, je besser, muss man so ein bisschen sagen. Also Rucola, Feldsalat, Portulak, das sind alles so Sachen. Also nicht die klassischen Salate, die man so kennt, sondern so diese, also die grünen Blattgemüse. Die sind ganz, ganz weit vorne, was B-Vitamine, Folsäureversorgung angeht. Vor allen Dingen Folsäure. Folsäure spielt für einen Riesenhaufen von Zeugs eine ganz, ganz große Rolle. Und es gibt auch einen Riesenhaufen von Menschen, die Probleme im Methylierungszyklus haben, wo Folsäure eine Riesenrolle spielt. Und deswegen ist das super, wenn man darauf achtet. Omega-3-Fettsäuren. Ganz, ganz weit oben ist gerade so eine Riesendiskussion, weil es kam ja gerade eine Studie raus, dass Omega-3-Fettsäuren in Hochdosis Vorhofflimmern bei Vorerkrankten erzeugen kann. Und da wurde, wie so oft in den Medien, wurde das aufgebläht, dass das für jeden irgendwie relevant wäre oder so. Ist es nicht. Und es war eine Studie mit Medikamenten, nicht mit klassischen Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Könnte man jetzt hier allein schon eine Stunde drüber reden, die Zeit haben wir nicht, aber deswegen lassen wir es mal so stehen. Aber was einfach Fakt ist, ist, 97% der Menschen auf der Erde haben einen Omega-3-Fettsäurenmangel. Das ist nahezu jeder. Das heißt, mit Omega-3-Fettsäuren kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich bin ein Riesenfreund von Alge. Also wir haben nicht genug Fische auf diesem Planeten. Wir sind zu viel Menschen. Omega-3-Fettsäuren sind ist der Bottleneck mit in unserer Ernährung. Und wenn wir alle gut versorgen wollen, müssen wir auf Algen zugreifen. Und das ist nachhaltig. Die produzieren auch noch Sauerstoff und bauen CO2 ab. Also win-win-win. Deswegen bin ich da ein großer Freund von Algenöl. Cool. Ja, und dann ist halt wieder Proteine, dass man halt auf seine Proteinversorgung kommt. Am leichtesten ist das mit tierischen Proteinen. Man kann es auch mit pflanzlichen Proteinen gut schaffen. Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man proteinreich isst und sich proteinreich ernährt. Kommt auch mehr und mehr, auch glaube ich durch die Longevity-Bewegung und so, dass klar wird, wie wichtig das ist und auch durch den ganzen Anteil an Studien, die dazu jetzt auch gekommen sind. Proteine haben trotzdem bei vielen noch einen schlechten Ruf. Also dass halt gesagt wird, es wäre schlecht für die Nieren und weiß ich nicht und so. Das ist für Gesunde tatsächlich alles Quatsch. Die meisten Menschen essen zu wenig Protein. Alles an uns ist aus Protein. Und deswegen brauchen wir die.
Das muss ich sagen, habe ich, also wenn man sich so ein bisschen mit Longevity beschäftigt, ist das wirklich was man überall wieder liest und überall wieder anfängt zu denken, wo sind meine Proteine in diesem Essen? was ich gerade, das sind ja jetzt so Sachen, die man, sag ich mal, mehr essen sollte. Was ich jetzt im Q1 mir aufgeschrieben habe, dass ich das nicht mehr mache und bisher auch nicht gemacht habe, ist Alkohol trinken. Mhm. Und ich muss aber sagen, jetzt gibt's ja einige auch in meinem Freundeskreis, die wirklich aufgehört haben, Alkohol zu trinken. Und ich finde das sehr bewundernswert und total toll. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwie ein schlechteres Leben führen. Und gleichzeitig finde ich es schon schade, wenn ich dann so eine David Beckham-Doku sehe und er steht da mit diesem Glas tollem Weißwein in seiner Küche beim Grillen und so. Dann will ich das auch haben, wenn ich so 80, 90 bin, möchte ich da auch stehen in so einer fetten Küche mit so einem wundervollen Glas Weißwein. Also es hat immer noch auch so eine Nostalgie und Romantik, finde ich, ja, mit so Wein und so. Wie ist denn das wirklich aus deiner Sicht bei diesem Thema Alkohol? Also ist da klar, weniger ist besser oder ist es so, nee, das ist so schlecht, man sollte es wirklich lassen? Oder wie stehst du dazu?
Also weniger ist definitiv besser. Man sollte es eigentlich auch wirklich definitiv lassen. Alkohol unterbindet das sämtliche andere Gifte, die unser Körper loswerden will, und auch der Abbau der körpereigenen Hormone, mit denen wir uns zum Teil einfach auch schwer tun, gehemmt wird. Also deswegen sollte man ihn eigentlich komplett weglassen. Andererseits, also es gibt da immer so in der Longevity-Forschung, es gab so Studien an zwei Katern und der eine hat halt die ganze Zeit nur ganz wenig Essen gekriegt und der andere Kater hat relativ viel gekriegt. Der wenig ernährte Kater wurde deutlich älter als der andere Kater, aber er machte sein ganzes Leben lang ein unglückliches Gesicht. Das ist halt so das, was immer so da in der Richtung zitiert wird. Ich glaube, der ist Carlo, der Kater, und Kater Carlo war Zeit seines Lebens schlecht gelaunt.
War nicht happy.
Weil er halt immer, ja. Nicht happy, weil er immer Hunger hatte. Und das ist halt da auch so ein bisschen die Frage, was will ich, was ist es mir wert? Und ich finde halt, es sollte einem absolut wert sein, so lang wie möglich oder möglichst bis zum Tod in einem nahezu optimalen Gesundheitszustand zu sein und am Ende dann halt einen rapiden, drastischen Abfall zu haben und dann einfach zu sterben. Wenn du alle 2-3 Monate vielleicht mal entspannt bei einer Grillparty 1 oder 2 Glas Wein trinkst, wird das einen Einfluss darauf haben, auf deine Morbiditätsrate? Wahrscheinlich nicht. Und das ist halt das, wir wissen es nicht.
Aber alle 2 bis 3 Monate ist ja auch wirklich wenig. Also ich glaube, wenn du es wirklich den Leuten sagst, sagen die, das ist de facto nicht trinken.
Also. Ja, wenn das nicht trinken ist, ja.
Okay, aber es hat ja auch eine Klarheit, Simona. Also ich finde, ja. Du musst es ja gar nicht schönreden. Ich finde, es hat eine ganz es hat eine Klarheit, was du da sagst. In der Tat, weniger Alkohol und kein Alkohol ist wesentlich besser.
Ja, das ist für mich schon eine Steigerung. Ich habe 2-3 Jahre lang gar keinen Alkohol getrunken und jetzt trinke ich wieder alle 2-3 Monate mal ein Glas Wein. Deswegen ist das für mich schon so. Bin ich schon viel moderater geworden. Ja,
total. Und ich glaube, das ist ja auch das, was an Longevity und diesen ganzen Sachen so abschreckt, weil du immer das Gefühl hast, es ist so das Gegenteil von Spaß und Lebensfreude. Ja, du gehst früh ins Bett, dann tust du dir Ohrenstöpsel rein, dann trinkst du keinen Alkohol.
Retainer wegen dem Kiefer.
Genau, futterst du den ganzen Tag Supplements, stocherst in deinem Essen und suchst nach Proteinen. Also das heißt, wie lösen wir das denn auf? Also natürlich, man kann nicht alles haben. Ja, es ist total klar, dass du jetzt nicht sagen kannst, ich möchte bis zum Schluss gesund sein und zu jeder Zeit das Leben genießen oder den Moment. Aber deswegen nochmal so die Frage für die jetzt so zuhören und sagen, okay, das klingt ja alles super, wo fange ich denn an? Also Schlaf, kann man ja erstmal sagen, hat ja gar nicht so viele negative Faktoren aus. Ich muss mir irgendwas abgewöhnen, ich muss einfach früher ins Bett gehen oder genau, ein paar Sachen richtig machen. Da gibt es ja auch genug Podcasts schon zu dem Thema. Aber das heißt, du sagst, nach Schlaf auf Ernährung achten, Sport machen und im Idealfall alle 2-3 Monate mal Alkohol trinken. Also im Idealfall gar nicht, aber wenn, dann alle 2-3 Monate, dann kommt man schon wesentlich weiter, ja?
Genau, dann kommen wir schon hier wesentlich weiter. Und dann gibt's ja dann sind wir ja bei den Hacks. Dann gibt's halt, wenn man denn mal Alkohol trinkt, dass man dann wissen muss, was man tun kann, um den Körper dann gleich zu unterstützen, dass er damit halt dann super zurechtkommt, damit das nicht mehr so schlimm ist.
Oh ja, erzähl mal.
Es ist zum Beispiel, dass man eben die Abbauenzyme im Körper unterstützt. Also da wären so Sachen bei wie S-Adenosylmethionin, das kann man nehmen, um die entsprechenden Abbauenzyme zu unterstützen. Brokkolisprossenextrakt, also so Forafarm, wer sowas das unterstützt. Die alkoholabbauenden Enzyme. Cystein spielt hier eine ganz große Rolle, ist eine Aminosäure. Das sind so Sachen. Und gleiches gilt für Schlaf. Man kann bei Schlafmangel, zum Beispiel Jetlag ist ja auch so etwas Typisches, wenn man einfach dann nicht anders kann, als dass man keinen Schlaf kriegt, dass man dann zum Beispiel einen Tag nimmt, hochdosiert bestimmte Vitalpilze, hochdosiert Kurkuma, hochdosiert Omega-3-Fettsäuren, um einfach die dadurch entstehende Entzündung so gering wie möglich zu halten und dem wieder entgegenzuwirken. Um dadurch das Leben ein bisschen freudvoller zu halten, damit man auch die Sachen machen kann, die man gerne machen möchte. Und das andere ist, dass ich sagen muss, und das, die Rückmeldung kriege ich auch immer wieder von Leuten, die das halt dann eine Weile machen, auch zum Teil unter meiner Obhut, dass total energetisch zu sein und morgens aufzuwachen und zu denken, hey Welt, hier bin ich. Und es gar nicht zu erwarten zu können, in den Tag zu starten. Und so starten 95% meiner Tage. Das beinhaltet so viel Lebensfreude, dass es auch für mich den Verzicht auf Wein und auf abends noch irgendeine Netflix-Serie gucken absolut wert ist. Weil was tun wir denn in der Zeit, die wir dann vielleicht im Bett liegen oder so? Meistens nichts Sinnvolles. Manchmal schon, aber meistens nicht.
Ja, hast du völlig recht. Und ich muss sagen, ich habe letztes Jahr ja wirklich damit so erstmalig echt große Erfolge gehabt mit den ganzen, sag ich mal, Optimierungen. Also bei mir sowohl Supplements als auch habe ich dann angefangen zu Eisbaden und war wirklich so die längste Zeit meines Lebens, glaube ich, mal nicht krank, die ich überhaupt hatte und habe mich echt gut gefühlt. Genau so dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Wie siehst denn du jetzt die Hacks, wo wir gerade bei Hacks sind, wie zum Beispiel Eisbaden, Saunieren, Fasten, auch so Intermediate-Fasten oder so? Sind das Dinge, wo du sagst, können einzelne Gruppen irgendwie nutzen oder sollte jeder mal machen oder sollte man alle paar Monate mal machen? Wie ist das so einzuschätzen?
Ja, ich glaube, Sauna geht für fast jeden, außer man hat tatsächlich irgendwelche schwerwiegenden Erkrankungen, die eine Kontraindikation waren, da sollte man Rücksprache mit seinem Arzt halten, aber Sauna ist eigentlich immer super und Heat Shock Proteins, Kreislaufverbesserung, gibt tausend Sachen, also Sauna ist toll. Dann Eisbaden, definitives Go. Wer eh schon total überstresst ist, vielleicht auch untergewichtig ist und so, das sind so Gruppen, wo ich sagen würde, Vorsicht. Also weil da kann das ein zusätzlicher Stressfaktor sein, der dann eventuell zu viel ist. Auch wenn Eisbaden grundsätzlich, also der Akutstress vom Eisbaden überschreibt die Auswirkungen von chronischem Stress, was einer der Gründe ist, warum Eisbaden so toll ist. Aber für manche Gruppen kann es dann einfach zu viel sein. Also deswegen hier auch.
Ich bin zu gestresst für Eisbaden. Gebe ich hiermit zu Protokoll. Ja.
Also es gibt manche, also ich hatte auch so einen Winter jetzt. Also ich habe die, weil du nicht Eisbaden willst, Verena. Ja,
genau.
Ja, zu gestresst für Eisbaden.
Ich bin leider zu gestresst für Eisbaden. Ich würde es ja gerne machen, aber das geht einfach nicht. Und ich habe zu wenig Körperfett. Haha.
Ja, ich hatte halt im Winter, im November so eine Phase, da hatte ich tatsächlich halt, also da habe ich massiv an Gewicht verloren, aus persönlichen Gründen, also aus psychischen Gründen, weil es mir einfach nicht so gut ging. Und da habe ich gemerkt, wenn ich dann Eisbaden gegangen bin, ich wurde gar nicht mehr warm, es war einfach zu viel, meine HRV ist abgestürzt, also das ist so ein Marker für Stress. Und ganz viel, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt passt es gerade nicht. Und dann habe ich es halt eine ganze Weile lang nicht gemacht. Also da aufmerksam sein, wenn der Körper dir signalisiert, ich fühle mich danach schlechter als vorher, nicht machen. Ja. Infrarot ist auch für die meisten toll. Also ist auch was für die meisten super ist. Hier gibt es auch so gut wie keine Kontraindikationen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei all diesen Sachen was ein Problem sein kann. Unter ärztlicher Aufsicht sind aber sowohl Sauna als auch Infrarottherapien als auch Eisbaden sogar sehr, sehr hilfreich. Aber das
und
ist
Fasten?
Halt was
sagst du da?
Achso, Fasten. Ich bin ein ganz großer Freund von Fasten, also im Sinne von, wie man früher gefastet hat, nämlich mal 3, 4, 5 Tage gar nichts essen. Mhm. Intermittierendes Fasten, muss man sagen, also die Daten kamen ja ganz viel von Nagern. Im letzten Jahr sind ganz viele Humandaten rausgekommen. Die haben leider die vielversprechenden Daten der Nagern nicht untermauern können. Mhm. Wenn überhaupt, sollte man das Abendbrotessen weglassen, nicht das Frühstück. Das Frühstück wegzulassen scheint eher negativ zu sein und keine guten Auswirkungen zu haben. Intermittierendes Fasten für Frauen, also vor allen Dingen 16-8 oder noch ein längerer Fastenintervall als 16 Stunden, scheint sich für Frauen eher negativ auszuwirken. Mhm. Das sind jetzt auch so Allgemeinplattitüden. Für die Einzelne kann es super sein. Mhm. Für viele wirkt es sich aber negativ aus. Auch hier wieder, wer eh schon viel Stress hat, wer eh schon viel Sport treibt und niedrigen Körperfettanteil hat und weiblich ist, tut sich meistens mit intermittierendem Fasten keinen Gefallen. Und in meiner Welt ist intermittierendes Fasten nicht Fasten. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, das beides zu unterscheiden, weil wenn man kerngesund ist und sonst nichts hat, regelmäßig tatsächlich zu fasten, das ist wahrscheinlich super gut. Aber auch da, man sollte es halt nicht übertreiben. Also so maximal 3-mal im Jahr reicht völlig, vielleicht reicht sogar schon 1-mal im Jahr.
Sehr gut, Simone. Also jetzt sind wir ja alle hier bis unter die Haare bewaffnet mit Sachen, die wir machen können.
Alle Fragen gestellt.
Jetzt müssen wir es halt einfach nur noch machen. Das ist halt leider immer das Problem. Es hört sich immer alles so gut an. Aber ich glaube, der eine Satz von dir ist so ein schönes Zielbild und der ist so entscheidend, dass wenn man einfach weiß oder wenn man mal erfährt, wie ist so ein Morgen oder mehrere Morgen da am Stück, wo man aufwacht und das Gefühl hat, ich bin ausgeschlafen, ich bin voller Energie, mir tut nichts weh und hallo Tag, hier bin ich, dann ist das wahrscheinlich so das, was einen so wahnsinnig glücklich macht, dass man dann dafür auch bereit ist, mal so Schmerzen, wie ich sie manchmal beim High-Intensity-Training habe oder Auch bei der Sauna, so in Minute 15, ist jetzt auch kein Glückszustand. Und kein Alkohol zu trinken ist manchmal auch keine Lösung. Aber wenn man eben so weiß, wofür man es macht und dass das das Zielbild ist, dann ist das, glaube ich, eine sehr schöne Motivation. Und deswegen vielen Dank, dass du da warst. Es ist schon klar, dass man in 30 Minuten dieses Thema nicht erschlagen kann, aber du hast es eigentlich geschafft. Also vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Was bewegt uns? Ja, ausgelöst durch die Ask Us Anything-Frage letzte Woche nach Kindern. Also wenn ja, wann bekommt man sie? Habt ihr das geplant? Was ist, wenn man keine Kinder haben möchte oder hat? Haben Lea und ich irgendwie diese Woche viel drüber nachgedacht, wie unsere Kinder uns eigentlich verändert haben, was wir durch sie über uns selbst lernen, wo wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen und wie sie dir einfach gnadenlos den Spiegel hinhalten. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich so viele aktuelle Beispiele habe, was meine Kinder mit mir machen und wie sie mein Leben verändern. Denn stell dir mal mein Leben vor, wenn ich keine Kinder hätte, ja? Oh mein Gott, ich hätte so viel Zeit und so viel Selbstbestimmung und so. Aber nein, ich mache nur Spaß. Es ist natürlich alles wunderschön, dass sie da sind. Aber vielleicht mal reingestartet in, wie haben sie mich am meisten verändert? Also, ich muss schon über mich lachen, lächeln, grinsen abends, Lea. Wenn ich nach so einem Tag, durch den ich da durchgerattert bin, dann zu Hause ankomme und klar, dann ist erstmal Abendessen und so, das ist alles noch jetzt nicht so spektakulär, aber dann bringe ich die ins Bett und vor allen Dingen natürlich die Kleine und dann mache ich den ganzen Körper schwer. Ich sage Gedichte auf, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland und Markt und Straßen stehen verlassen und so weiter. Ich singe ein Lied nach dem nächsten und ich nehme einfach so total das Tempo raus. Und da denke ich halt immer wieder, und deswegen muss ich dann so über mich selbst grinsen, das habe ich auch schon oft gesagt, meine Kinder sind einfach der perfekte Schutz vor mir selbst. Also im Leben würde ich nicht so auf die Bremse abends treten. Ich würde nicht anfangen zu singen, in den Bauch zu atmen, alles schwer zu machen und da achtsam zum Quadrat zu sein. Sondern ich würde wahrscheinlich wieder auf ins nächste Event rennen und da irgendwie eine Rede halten und was weiß ich. Und die tun mir schon sehr, sehr gut an der Stelle. Also um mal mit den positiven Sachen reinzustarten.
Ja. Also das kann ich, das habe ich 100%, fühle ich das abends genauso. Und auch dieses über sich selbst lachen müssen. Weil man teilweise, war man eine Stunde vorher noch bei irgendeinem, bei irgendeinem krassen Event mit irgendwelchen krassen Wirtschaftsgrößen und dann sitzt du da und irgendwie, weißt du, malst Blumen und stickst irgendwelche Sachen und liest 15 Mal dasselbe Buch vor und so. Also es ist schon unfassbar witzig. Ich muss sagen, ich hatte eine ganz andere Assoziation zu diesem, was hat sich wirklich verändert, weil ich, glaube ich, gerade gefühlt in so einer starken Erziehungsphase bin. Also ich habe echt das Gefühl, es ist gerade ein bisschen anstrengend oder ein bisschen ist untertrieben wahrscheinlich. Es ist gerade sehr anstrengend und ich darf gerade sehr viel erziehen. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ich eine Sache mit meinen Kindern am Anfang auch falsch, kann man nicht sagen, aber die kann man sicherlich besser machen, gemacht habe, die ich mit meinen Mitarbeitern auch ganz viel gemacht habe. Und zwar, das ist so dieses Retten. Also quasi den anderen es abnehmen, dass es schwer ist. Also ein ganz banales Beispiel. Früher habe ich meine Kinder immer ins Auto gehoben. Und andere Eltern haben die da selber so reinkrabbeln lassen in diesen Kindersitz. Und es hat immer ewig gedauert und es sah total schwierig aus und die sind 5-mal runtergefallen und so. Aber sie haben halt gelernt, dass sie da selber reinkrabbeln und sie haben selber die Muskeln aufgebaut und sie waren selber stolz drauf und sie sind eigenständig geworden. Und ich habe immer noch ab und zu so die Tendenz, denen viel zu viel abzunehmen. Also ganz viel selber aufzuräumen, selber hinzustellen, selber zu kochen, denen die Sachen vorzubereiten, hinzulegen und einfach zu viel abzunehmen. Und das habe ich früher schon bei Amorelie gemacht mit den Mitarbeitern und das hat damals schon nicht funktioniert.
Komisch.
Und ich mache es immer noch so, es ist wirklich zu viel abnehmen wollen. Also dem anderen die Last nicht geben wollen. Ja, es hat einen ganz eigentlich einen schönen, genau, es hat eigentlich einen schönen Hintergrund, dass ich die Last lieber selber trage, auch dass ich denen den Rucksack trage zum Beispiel. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss damit aufhören, weil die müssen ja selber ihre Rückenmuskulatur auch irgendwie so entwickeln, dass sie ihren Rucksack tragen. Also so banale Sachen, das habe ich gerade wieder krass im Kopf, dass ich wirklich versuche, denen mehr zuzumuten. Und das durch die Kinder habe ich nochmal extrem gemerkt, wenn man immer diese andere rettet und sie selber nicht wachsen lässt, sozusagen dadurch, dass sie selber auch schwere Sachen lösen müssen, dann hilft es allen nicht.
Schenkt man ihnen halt auch keine Flügel. Ja.
Genau, und zum Schluss hast du einfach so viel Arbeit, dass es bei Kindern wirklich nicht mehr machbar ist. Du schaffst es einfach nicht mehr. Und da wollte ich mal einen Tipp nämlich empfehlen zu, weil ich gerade für mich selber auch ein Buch lese, das heißt Warrior Kid von Jacko Willink. Und der ist früher Navy SEAL gewesen und hat auch wundervolle TED-Talks schon gehalten über so Disziplin und was ist eigentlich ein erfülltes Leben mit sehr viel Routine und Struktur und auch Sport und gesunder Ernährung und so weiter. Und der hat ein Buch geschrieben, Warrior Kid, und da geht es darum sozusagen, jetzt ist das alles sehr amerikanisch, sehr hart, ja, aber so vom Außenseiter zum Kämpfer. Das ist jetzt sehr extrem beschrieben, aber de facto geht es um dieses Disziplin lernen, früh aufstehen, sich schwere Sachen zumuten und dann auch selbst stolz drauf sein, sich selbst entwickeln, lernen zu lernen und irgendwie diesen ganzen positiven Teil, den es aus einer Schwere sozusagen gibt, also aus harten, anstrengenden Übungen. Und das Buch finde ich echt ganz toll und meine Kinder mögen es auch richtig gerne, obwohl es wirklich kein, also es ist ein Kinderbuch, aber es ist ein toughes Bild von so Kindern. Also so, du musst schon selber viel machen als Kind, aber es ist irgendwie wirklich so, dass die Kinder danach denken, wow, will ich jetzt auch machen. Das ist gerade ganz schön. Also, das hilft mir auch selbst.
Genau, ich glaube auch, das ist ja immer das, wenn man da vorliest, da helfen einem ja auch viele Geschichten selber, ja. Fühlt man sich auch so ein bisschen erinnert aus, ach ja, man kann auch mal wieder mehr auf Menschen zugehen und so. Also was gibt man seinen Kindern nicht alles für schlaue Ratschläge? Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass man immer Kinder, bei denen denkt man, wenn die sich noch nie kennengelernt haben, ja, so guck mal, da kommt die 6-jährige lalala, mit der wirst du dich aber gut verstehen, ja.
Total.
So, die haben sich noch nie gesehen, warum sollen die sich jetzt gut verstehen? Das wäre mein Albtraum, wenn man mich in einen Raum mit jemandem setzt und sagt, ihr beide werdet euch aber jetzt gut verstehen. Und da fühlt man sich halt auch immer wieder ertappt, dass man seinen Kindern da zum Teil aber auch Dinge zumutet, wo man selber sagt, nee, warte mal, also wenn das jemand mit mir machen würde, fände ich aber ganz schlimm. Aber was ich im Moment aktuell so krass wieder merke, ist, es gibt, glaube ich, keine brutalere, und ich wähle bewusst dieses Wort, Empathie- und Anti-Ego-Schulung als Kinder zu erziehen und zu haben, weil es geht halt einfach wirklich nicht um deine eigenen Bedürfnisse. Und jetzt würde wahrscheinlich meine Mutter oder die Generation über uns sagen, naja, da seid ihr aber auch selber schuld, weil ihr einfach auch zu wenig Grenzen setzt. Ihr übertreibt es völlig.
Ihr es viel zu gut machen wollt.
Genau. Ihr fühlt euch zu sehr in die Kinder rein und nur ist auch mal gut mit Empathie und so. Und da ist sicherlich auch ordentlich was dran. Aber selbst wenn ich manchmal das Gefühl habe, so, ich mache es jetzt genauso, wie meine Großeltern oder meine Eltern es gemacht hätten. Klare Ansage, klare Regel, klare Konsequenz. Dann ist es aber ein solcher Energieaufwand, das durchzuhalten. Ja. Dann ist es ja wirklich so, ich habe dir gesagt, wenn du das noch einmal machst, ja, so, und dann denkst du so, aber was habe ich denn dann für Mittel, wenn du das jetzt noch einmal machst, ja? Ich kann dich nicht in den Garten stellen, schlagen tun wir auch nicht mehr, also nicht mehr im Sinne von haben wir mal, sondern tut man hoffentlich generell gar nicht mehr. So, das heißt, mehr als jetzt bin ich aber richtig böse auf dich und morgen darfst du, was weiß ich was nicht, geht halt nicht, ja? Und also deswegen, das merke ich im Moment gerade, ich bin wie so eine stehen gebliebene Schallplatte bei manchen Themen immer wieder. Sitzt du bitte gerade, hörst du bitte auf zu schmatzen, setzt du dich bitte hin, bleibst du bitte sitzen und denke so, ist ja eigentlich auch eine wahnsinnig mühsame Rolle, die man
da hat. Es ist so, das ist, Verena, das, was ich gerade meine, weißt du, da sind wir genau drin in diesem Erziehungsding und es ist so mühsam. Es ist so mühsam. Anstrengend. Und du willst die ganze Zeit einfach es auch sein lassen, aber du weißt, dann rutscht es dir noch mehr ab. Ich habe jetzt angefangen, so einen Satz von der Nora Dahlström, von einer unserer Coaches, zu nutzen. Und den fand ich wirklich ganz gut. Die meinte, überproportionale Rechte und unterproportionale Pflichten sind immer ein Horror. Sowohl in der Führung von Menschen als auch in der Kindererziehung.
Ja, perfekt.
Und es wirklich, und Verena, ich habe jetzt angefangen, wirklich das zu sagen und zu sagen, pass auf, unsere Beziehung ist ein Geben und Nehmen. Und du hast Rechte und du hast aber auch Pflichten. Und dazu gehört zum Beispiel mit Aufräumen, mit Kochen, mit den Tisch herrichten und so weiter und so fort. Auch ehrlicherweise mit einer guten Stimmung starten. Ja, ich habe das manchmal, dass irgendwie eins meiner Kinder am Wochenende, so das geht sofort los und da mit schlechter Stimmung und das vermiest mir dann die ganze Zeit den Tag, weil ich das Gefühl habe, ich muss es jetzt wieder fixen, dass die Stimmung wieder gut ist. Und ich fange jetzt wirklich an zu sagen, pass auf, es gibt Recht, du hast Rechte, ganz, ganz viele, und du hast Pflichten und die gehören dazu. Und dann kommen ja unsere Kinder der jetzigen Generation, das ist eine Bedrohung, das ist Erpressung, das darf man nicht und so, ja. Also ich meine, was unsere Eltern total gemacht haben die ganze Zeit.
Die ganze Zeit uns Rechte entzogen, ja, und Pflichten auferlegt, ja.
Nein, es ist keine Erpressung und keine Bedrohung, es ist eine Konsequenz. Wenn du das machst, absolut, ist das die Konsequenz deines Verhaltens und das darf ich. Aber Halleluja, wenn ich mich dann da selber reden höre, denke ich, um Gottes Willen, what happened, Lea? Und da kommen wir jetzt auch mal zu den Grenzen. Ja. Also, weil du hast doch auch gesagt, Mensch, was hat man da, wo kommt man immer wieder an seine Grenzen?
Stößt man an seine Grenzen, ja.
Da denke ich, also ich stoße ganz krass an meine Grenzen bei den Streitigkeiten zwischen den beiden. Mhm. Das sind ja Streitigkeiten um einen blauen und einen rotfarbenen Ballon zum Beispiel. Mhm. Und beide wollen den roten. Oder, letztens hatte ich das Absurdeste, wirklich, da habe ich gedacht, jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe ein Gedicht ausgedruckt aus dem Drucker. Und beide wollten das erste Blatt aus dem Drucker von dem Gedicht. Mhm. Und es war ein Riesenthema, Marina, wirklich. Ich glaube, ich habe mit dieser Fragestellung eine
Stunde. Und du bist ja Einzelkind, ne?
Du kannst dich da Einzelkind.
Und du kannst dich da gar nicht reindenken.
Nicht aus. Ich denke wirklich, da zerbricht mein Weltbild. Ich kann da nicht mehr. Ich könnte mich flach auf den Boden legen und sagen: Bitte, Mami, hol mich hier ab.
Ich möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ja. Und das wiederum ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich habe ja eine Schwester und wir haben uns sowas von gezofft als Kinder.
Wirklich?
Oh mein Gott. Ja. Und die hat mich die hat mich zur Weißglut gebracht. Weißt du, was die gemacht hat? Das ist bis heute in meinem Kopf.
Weil ihr liebt euch ja heiß und innig.
Heiß und innig.
Also
deswegen bin ich da auch so entspannt.
Ein gutes Gefühl. Ja.
Nein. Deswegen bin ich da auch so entspannt. Also wir haben uns jetzt auch nicht die ganze Zeit gekloppt. Aber die hat mich zur Weißglut gebracht. Die hat, weißt du, was sie gemacht hat? Ich war ja auch damals schon so ein Sportass, ja. Und dann hatte sie so eine Sporthose, weil sie ein bisschen kleiner war, die bei mir ganz eng und ganz kurz war, sodass ich noch schneller rennen würde, wenn ich die anziehe, ja. Und dann waren Bundesjugendspiele und dann habe ich sie am Vorabend gefragt, ob ich morgen ihre Sporthose anziehen darf zu diesen Bundesjugendspielen. Und sie so, ja klar, gerne. Und am nächsten Morgen war ich auf, habe kaum geschlafen, weil ich so aufgeregt bin, Bundesjugendspiele, ja. Und gehe in ihr Zimmer und sie so, ich habe es mir anders überlegt. Und ich so, was? So, und ich habe rot gesehen. Ich weiß nicht, was ich ihr alles angetan habe, aber es war wirklich so, das war für mich das Schlimmste, wenn die da einfach mit so einem Lächeln stand und so, nein, ich habe es mir anders überlegt. Und so. Und das heißt, wenn ich heute unsere Kinder beobachte, wie die sich so fies gegenüber einander verhalten, dann kann ich damit relativ gut umgehen, weil ich immer weiß, am Ende wird das irgendwie gut. Aber ich verstehe dich, dass man manchmal denkt, es ist jetzt nicht dein Ernst, dass das erste Blatt aus dem Drucker jetzt wirklich sein musste.
Ist wirklich so. Aber das beruhigt mich total, das zu hören. Ja. Also ein Glück.
Nein. Also ja. Und um auch noch sozusagen abschließend, wo stehe ich an meine Grenzen? Du hast alles gemacht. Du hast Abendessen gemacht, du hast das Lieblingsshampoo gekauft, du hast vorgelesen, du hast gesungen, du hast schwer gemacht. Dann hast du noch irgendein Spiel mitgespielt, was dann noch sein musste, um die Einschlafzeit nach hinten zu verzögern. Dann bist du noch mit aufs Klo gegangen zum 84. Mal. Und dann liegt sie im Bett und so, du bist gar keine tolle Mami. Und so, oh. Und da bin ich so, stell dir das mal in irgendeinem anderen Bereich des Lebens vor, dass du das alles machen würdest und dann würde ein Mitarbeiter vor dir stehen und sagen, du bist gar keine gute Chefin, ja. Und da würdest du ja irgendwie sagen, hackt's, ja.
Also, wirklich,
geht's noch. So, und da bin
genau
ich so, ich
dasselbe. Mein Sohn
weiß nicht, was ich noch sagen
ihr
soll.
Ihr macht ja gar nichts für uns.
Ja, genau.
Ihr macht ja nie irgendwas für uns, nur weil er mit abräumen sollte. Ihr macht wirklich gar nichts für uns. Ihr helft uns überhaupt nicht. Wo ich dachte, wow.
Also wie ihr seht, es bewegt uns sehr. Und wir haben keine Lösung, aber wir mussten es einfach mal rauslassen.
Das ist einfach, it goes out to all the parents who feel the same way.
Empfehlung der Woche. Ja, passend zum Kinderthema habe ich eine sehr gute Empfehlung der Woche. Und zwar, Lea, sind wir ja beide bei einem tollen Startup investiert. Das heißt Bling. Von dem habe ich auch schon mal erzählt. Und das ist von einem Gründer gegründet worden, der ist jetzt 23. Der macht das aber auch schon eine Weile. Und ich war von Anfang an total begeistert, weil der einfach aus der Schule kam und gesagt hat, es kann nicht sein, wie wenig Finanzbildung für Kinder in der Schule stattfindet. Es kann nicht sein, dass es in Deutschland als einziges Land gefühlt keine nationale Strategie zur finanziellen Bildung gibt. 40% der Befragten einer Studie, die wissen bei ihrem Konsumkredit überhaupt nicht den Zinssatz. Ja, das ist auch interessant. Nimmst irgendwie einen Kredit auf und hast keine Ahnung, was das eigentlich für eine Belastung ist. So, und besonders natürlich bei Familien und Kindern hast du ganz häufig das Gefühl, wir sind total überfordert mit dem Thema Geld und wie denn jetzt und eigenes Konto und Kreditkarte und so. Und da möchte ich euch einfach wirklich von Herzen Bling empfehlen und aus zwei Gründen. Also erstens, Bling schafft es, dass du eben Kindern früh Mündigkeit beibringst. Und das, was du gerade gesagt hast, ob die alleine auf dem Autositz krabbeln mit 2, mit 8 oder 10 ist es halt eben auch, mit einer Kreditkarte online was kaufen zu können, die aber natürlich keine Kreditkarte ist, sondern eine Taschengeldkarte, wo du dich nicht verschulden kannst, wo du genau steuern kannst, wie viel Geld da drauf ist. Aber deren Lebensrealität ist halt irgendwann auch Online-Shopping und nicht nur physisches Shopping. Und dann immer alles über die Kreditkarte oder die Bankkarte der Eltern ist natürlich keine finanzielle Mündigkeit, wenn du sagst, naja, aber ich habe dir ja dein Taschengeld irgendwie Cash ausgezahlt oder auf dein Konto überwiesen. Und das macht Bling ganz toll mit dieser Taschengeldkarte. Dann ist die App einfach super, damit Kinder erstmal lernen, wie verwalte ich mein Geld, wie lege ich es auch an, wie habe ich Überblick darüber. Ich kann auch gegenseitig sehr gut Geld schicken. Das machen wir ganz oft, wenn mein Sohn irgendwie sagt, keine Ahnung, ich habe mir dies oder das gekauft, kannst du mir das zurückgeben? Dann schiebe ich da eben Geld in der App zu ihm rüber. So, und die haben jetzt einen weiteren Bereich angefasst, der auch unfassbar viel Streit, glaube ich, in Familien entfacht, und nämlich Mobilfunk-Smartphone-Nutzung. Und die haben mit dem Bling Mobile einen ersten Kindertarif, wenn du so willst, Familientarif rausgebracht, ein Mobilfunkprodukt, das genauso funktioniert wie diese Geldkarte. Du kannst also ganz einfach den Überblick und die Kontrolle über die Internetnutzung deiner Kinder haben. Du hast eine sehr spielerische App-Ansicht, wo sie ihre Datenballons sehen. Wie viel Daten habe ich noch? Wie viel habe ich schon verbraucht? Du hast einen Internetfilter, wo du entscheiden kannst, welche Seiten sie nicht besuchen dürfen. Und alles eben in dieser gleichen App. Und ich bin wirklich ein Riesenfan und habe Nils diese Woche hier wieder im Büro gesehen und dachte einfach so, mehr junge Gründer braucht das Land, denn die gehen das Thema einfach anders an. Ob das Benedikt von No Unity ist, der bei mir im Vorstand sitzt, im Startup-Verband und 22 Jahre alt ist, oder Nils mit seinen 23 Jahren, die sind einfach näher an der Zielgruppe und verstehen diese dann einfach auch viel besser.
Ja, das war sie schon wieder, unsere 92. Folge. Und weswegen ich das jetzt gerade so schön finde, mitzuzählen, ist, weil wir bald unsere große 100. Folge feiern werden mit Video, Podcast und so weiter während der OMR in Hamburg. Und da freue ich mich riesig drauf. Und jetzt weiß ich immer noch genau, wie lang es ist, bis das stattfindet. Also, 92. Folge, wir haben noch 8 Wochen. Ich freue mich total drauf. Aber natürlich auch auf alle Folgen, die dazwischen kommen. Und jetzt hat erstmal Verena das letzte Wort.
Von Arthur Schopenhauer. Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.